Rate unter Christen genauso hoch wie in der Welt. Wir haben doch Gottes Wort als Grundlage. Wir haben viele gute Eheseminare, Ehebücher. Und die Scheidungsrate ist dennoch da. Und der Unfrieden in manchen Ehen auch. Liegt es vielleicht mit darin begründet, dass wir bestimmte Ordnungsanliegen des Herrn nicht mehr achten? Nun, die Ehe, wir wissen, sie ist in Zerreißproben und ausgesetzt eben auch vielen Angriffen. Martin Walser, ein bekannter Schriftsteller, Philosoph, hat mal das Zitat gebracht: Ehe, das ist, wie wenn zwei Chirurgen ständig aneinander herumoperieren an Stellen, wo es am wehesten tut. Es hat was, ja. Da wird immer die Stelle herumoperiert, da wo es weh tut. Wie gehen wir als Christen mit der Ehe um? Wie soll man Ehe leben? Und ich glaube, die Frage lässt sich so einfach nicht beantworten. Wie soll man Ehe leben? Jetzt sage ich ein paar Sätze und dann haben wir es. Es gibt keine Patentrezepte, würde ich einmal im Großen und Ganzen sagen, die leicht zu befolgen sind. Warum nicht? Wir sind ebenso unterschiedlich. Jetzt nicht nur als Ehepaar, sondern auch in den einzelnen Ehen. Jedes Paar ist anders. Die Individualität des Menschen liegt dahinter begründet. Und deshalb sind die Probleme auch vielfältig anders. Aber ich bin überzeugt, in unserer Gesellschaft fehlt es mehr und mehr an Modellen, wie Ehe gelebt werden kann. Da gibt es ja keine Vorgaben mehr. Es ist alles offen, es ist alles möglich. Selbst das Unmögliche wird möglich gemacht. Und was folgt daraus? Unordnung, Chaos und Unfrieden letztlich. Weil keine Norm mehr da ist, nach der gelebt werden kann, keine Vorbildfunktion mehr gegeben ist, nach der Ehe gelebt werden kann, auf die man zurückgreifen kann, ein Fundament, auf das man sich gründen kann, wenn alles Mögliche oder alles Unmögliche auch möglich wird. Eine deutsche Psychoanalytikerin, Maja Storch, hat einmal gesagt, bezüglich dem Rollenverständnis von Mann und Frau: Man muss sich bewusst machen, dass es keine gültigen Rollenmodelle mehr gibt. Die muss man heutzutage selber basteln. Jeder Mensch, der sich mit einem anderen zusammentun will, muss sein eigenes Liebes- und Lebensmodell entwickeln. Das ist eine Herausforderung, die ist schwierig. Es gibt keine Vorgaben mehr. Jeder muss selber schauen, wie wollen wir Ehe gestalten. Wie wollen wir unser Miteinander leben? Welche Rollen finden wir in unserer Beziehung? Und ich denke, da haben wir als Christen eine grundlegende Chance, eine grundlegende Basis. Wir dürfen fragen, wie hat Gott sich Beziehung und im Speziellen, wie hat Gott, der lebendige Gott, der Schöpfer, sich die Ehe oder die Rolle für Mann und Frau vorgestellt. Er gilt als der Konstrukteur des Lebens. Er hat uns geschaffen. Und er hat unsere Beziehung geschaffen. Er hat uns in Beziehungen hineingestellt. Und deshalb dürfen wir fragen, wie stellt Gott sich Beziehung vor? Und er ist ein Gott des Lebens. Und wenn wir in diese Beziehung hineintreten, wie Gott sie sich vorstellt, dann wird sie Leben entfalten, Lebensraum entfalten, wo wir uns entfalten können. Was sagt Paulus den Kolossern? Ich lese nochmals den Vers 18 und 19. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen, seid nicht bitter gegen sie. Nun, drei Vorbemerkungen jetzt noch, bevor wir an die Verse spezieller gehen. Erstens, dieser Abschnitt betrifft die Ehe. Was meine ich damit? Wenn hier von Unterordnung von der Frauenseite her gesprochen ist, so heißt das nicht, dass sich jede Frau jedem Mann unterordnen muss. Es geht um die Ehe. Das müssen wir als erstes hören. Also nicht jedem Mann muss sich die Frau unterordnen, sondern hier geht es lediglich um ihren Ehemann. In unserer Gesellschaft kann man sich Männer sogar aussuchen. Also wer heiratet, darf schauen, passt der Partner zu mir. Das geschieht auch von der Frauenseite her. Das ist in anderen Gesellschaften nicht so. Und der Mann muss auch nicht jeder Frau diese Liebe, diese, die hier angesprochen wird, erweisen, sondern in erster Linie der eigenen Frau. Ihr Männer, liebt eure eigenen Frauen. Das ist auch ein Aspekt in der Vorbemerkung. Also dieser Abschnitt betrifft jetzt lediglich einmal das Miteinander in der Ehebeziehung. Zweitens, Unterordnungen gehören zum Leben. Epheser 5, Vers 21, und jetzt möchte ich den Rahmen sprengen, einmal geschwind von diesem Gedanken her, weil es jetzt heißt, na, ihr Frauen ordnet euch unter, da sind die Männer jetzt nicht gänzlich außen vor. Im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 21, da heißt es, ganz wichtig, auch für die Männer zu hören, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Und dieses ordnet euch einander unter gilt Männern wie Frauen. Also Unterordnung ist jetzt nicht zuerst ein Prinzip der Frau allein in der Ehe unter den Mann, sondern Unterordnung ist ein göttliches Prinzip in der Gemeinde Jesu generell. Jeder soll sich unterordnen und den anderen höher achten als sich selbst, ganz unabhängig von Mann und Frau sein. Und ich würde sogar weitergehen und sagen, wer sich nicht unterordnen kann, kann auch in nie wirklich guten Sinn übergeordnet sein. Also wenn Mann nicht gelernt hat, auch sich unterzuordnen, der kann nie in gutem Sinne übergeordnet sein. Müssen die Männer genau hinhören, was hier das Wort Gottes uns vorgibt. Also wenn ich nicht als Mann bereit bin, mich unter Ordnung zu setzen und zu stellen, wie kann dann meine Frau erwarten, dass sie sich im biblischen Sinne unterordnet, wenn ich selber nicht gelernt habe. Man könnte es auch anders sagen, in der Leiterschaftsebene, wer sich nicht leiten lassen kann, kann auch nie ein guter Leiter sein. Und ein drittes noch, also erstens, es betrifft die Ehe, dieser Abschnitt, zweitens, Unterordnung gehört zum Leben und ein drittes, das Modell für die Ehe. Wir könnten uns jetzt zerfleischen und einzelne Punkte aufgreifen, was dieser Abschnitt praktisch bedeutet. Also dieses Unterordnen und Lieben. Also mach's hier an dieser Stelle so, an jener so. Da musst du deinen Mund halten, da darfst du antworten, da darfst du was sagen. Ihr merkt schon, da kommen Reflexe hoch. Das ist meines Erachtens hier nicht gemeint, sondern Paulus geht viel weiter und viel tiefer. Paulus ist es wichtiger, die Gesinnung, die in diesem Abschnitt steckt, zu verstehen, sie zu verinnerlichen. Paulus erhilft uns in diesem Sinne mit einer interessanten Aussage gegenüber den Ephesern. Dort hat er viel ausführlicher gesprochen über die Beziehung Mann und Frau. Im Epheserbrief könnte man jetzt parallel noch dazu nehmen, den ganzen Abschnitt, aber ich möchte nur das Fazit des Paulus im Epheserbrief kurz erwähnen. Da schreibt er in Epheserbrief Kapitel 5, Vers 32, und da sehen wir, es geht um die Gesinnung, um die Grundhaltung dieses Denkens. wo er sagt, in diesem Wort liegt ein tiefes Geheimnis, Epheser 5, 32, ich beziehe die Aussage auf Christus und die Gemeinde. Also das ist das, was Paulus als Basismodell darstellt für diesen Abschnitt, auch im Epheserbrief, wo es noch viel ausführlicher um die Beziehung Mann und Frau geht. Er vergleicht das von der Gesinnung zwischen Christus und der Gemeinde. Also er sagt in diesem Sinne, das Verhältnis von Mann und Frau soll sich so gestalten, wie das Verhältnis von Jesus Christus und seiner Gemeinde ist. Das ist dieser Leitgedanke, von dem wir ausgehen müssen und ausgehen sollen, diesen Abschnitt in die Praxis hineinzunehmen. Ganz wesentlich, das darf nicht vergessen sein. Und aus diesem heraus, denke ich, können wir zwei Fragen ableiten. Eine Frage für die Frau und eine Frage für den Mann. Und wenn wir die nach Hause nehmen und in die Praxis hineinnehmen, dann können wir viel gewinnen. Auch an Frieden in diesem Sinne, dass Gott ordnend ins Leben über diese Fragen hineinwirken möchte. Die erste Frage für die Frauen, und ich entfalte das gleich noch, dann kommt die zweite Frage für die Männer, und die entfalte ich auch noch. Und dann fassen wir es nochmal zusammen, und dann haben wir Übungsmaterial genug für die nächste Zeit, für die nächste Woche, für die nächsten Monate, für den Rest unseres Lebens. Die Frage an die Frau unter diesem Aspekt Unterordnung unter die Männer, Mann, liebt eure Frauen. Bild nochmal im Kopf, Überbegriff. Paulus bezieht das in der Anordnung Christus und die Gemeinde, das ist das Äquivalent. Und so die Frage an die Frau, würde ich Jesus so begegnen? Also diese Frage, ihr Frauen, nehmt sie mit. Würde ich Jesus so begegnen? Wenn ihr eurem Mann begegnet, würde ich Jesus Christus so begegnen. Und ihr Männer, ihr nehmt die Frage mit, würde Jesus Christus so handeln? Würde Jesus Christus so handeln, wenn ihr euren Frauen begegnet? Also zuerst Vers 18, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt im Herrn. Diese Unterordnung unter den eigenen Mann entspricht der Idee Gottes. Das ist eben nicht aus dem Zeitgeist heraus, sondern es ist Gottes Idee gewesen. Und Paulus wendet sich mit dieser Aufforderung an die Frauen. Er appelliert um Einsicht. Er verlangt nicht von den Männern, dass sie dafür sorgen müssen, dass sich die Frau unterordnen soll. Das schreibt Paulus nicht. Also ihr Männer, ihr müsst jetzt nicht mit dem Finger pochen, sondern es geht an die Einsicht der Frau. Und Paulus denkt an Jesus Christus, an den Erstgeborenen aller Schöpfung, der selber den Weg der Unterordnung ging. Er hat die himmlische Herrlichkeit verlassen, hat sich unter den Willen des Vaters gebeugt und er hat dadurch nicht verloren, sondern an Herrlichkeit gewonnen. Also durch seine Unterordnung, der Herr ist ja das Vorbild in diesem auch, hat er nicht verloren, sondern im Gegenteil, er hat gewonnen. Unterordnung im Sinne dessen, was Paulus meint, ist keine Herabwürdigung der Person, die untergeordnet ist. Wir sind als Männer und Frauen gleichwertig. Man könnte es vielleicht vergleichen, aber es bedarf doch einer guten Ordnung. Stellt euch vor, ein Schiff braucht einen Kapitän. Wenn du jetzt zwei Kapitäne auf dem Schiff hast, die beide gleich kompetent sind, gleich tüchtig, gleich rangig, wie gehen wir da mit der Führung um? Es bedarf einer Führung, einer Leitung. Und ich bin überzeugt, jede Gemeinschaft braucht das. Und hat solche Ordnung, ob sie das bezeichnet oder nicht. Wenn es keine Leitung gibt, keine Ordnung, das haben wir im Richterbuch sehr deutlich, Es gab keine Obrigkeitsfazit des Richterbuches. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und das Wort Gottes sagt das nicht gut. Wir nennen das Neudeutsch Anarchie. Also ohne Ordnung und Unterordnung geht es nicht. Und es ist auch, wenn das jetzt nicht ausgesprochen wird, dennoch so, entweder ordnet sich der Mann der Frau unter in einer Ehe oder die Frau dem Mann oder keiner ordnet sich dem anderen unter und dann haben wir im Grunde irgendwann das Fazit, dass die Beziehung auch zerbricht. Das sind die drei Möglichkeiten. Und Paulus meint, dass es richtig ist von Gottes Weisung her, dass die Frau sich dem Mann unterordnet. Und das könnte man jetzt, wie ich schon sagte, aus verschiedenen Gesichtspunkten betrachten. Aber es geht nicht um ein ausgeklügeltes Reglement, um eine Aufstellung verschiedener Aspekte der Unterordnung. Um das geht es nicht. Warum nicht? Es ist eine Haltung, die wir leben, und eine Haltung kann nicht reglementiert werden. Also durch Regeln kann ich eine Haltung erzwingen, aber ein Zwang ist etwas anderes wie eine Einsicht dessen, dass ich gerne den Weg Gottes gehe. Und eine Haltung kann nicht reglementiert werden, also mit Regeln praktisch. Du musst das und jenes und dieses auch. Das geht nicht. Ich glaube, und das sehen wir auch in der Gesellschaft, Reglemente und Gesetze, die bedarf es da, wo im Grunde eine gute Haltung fehlt. Da muss man es reglementieren. Da, wo eine gute Lebenshaltung fehlt. Aber wo diese da ist, bedarf es keiner Reglementierung und keiner Gesetze. Und deshalb die Frage, würde ich Jesus so begegnen, wenn diese Frage gestellt wird als Frau, da muss nicht mehr groß detailliert über Aspekte der Unterordnung sich unterhalten werden. Wie würde ich Jesus Christus begegnen? Jesus würde ich nicht respektlos begegnen. Jesus Christus würde ich mit Ehrerbietung begegnen und dankbar sein für das, was er hat und für das, was er tut. Jesus Christus hat in meinem Herzen einen Ehrenplatz. Den will ich in Ehren halten. Würde ich Jesus Christus so begegnen? Den Männern ist gesagt, ihr Männer liebt eure Frauen, seid nicht rücksichtslos gegen sie. Kolosser 3,19, wir haben den weiteren Vers. Nun werden auch die Männer ganz deutlich hier herausgefordert, nicht, dass sie sich über ihre Frauen stellen sollen, sie sollen ihre Frauen lieben. Und wenn das von der Liebe die Rede ist, geht es nicht um eine erotische Liebe hier in diesem Abschnitt. Dazu müssen die meisten Männer ja gar nicht aufgefordert werden. Ja? Sondern hier geht es um die selbstlose Liebe, Christus und seine Gemeinde. Denkt an dieses Überbild, das hier uns vor Augen stehen muss. Und wenn dieses Überbild da ist, dann bedeutet das, es verbietet den Männern, rücksichtslos mit ihren Frauen umzugehen. Das ist hier nicht mehr drin. Auch wenn, und jetzt kommen wir, natürlich könnte Eingriff kommen, gendermäßig, auch wenn, aber das widerlegt im Grunde auch Gender, dass alle gleich sind, aber auch wenn Männer der Frau kräftemäßig überlegen sind, dann gilt es hier zu achten, dass eben diese Kraft nicht missbraucht werden soll. Leider ist das in unserem Land oft der Fall. Warum gibt es so viele Frauenhäuser, wo Frauen vor ihren Männern den Kraftprotzen, die es missbrauchen, flüchten müssen. Wie wichtig diese Mahnung ist, eben zeigen diese Missbräuche in der Gesellschaft, dass eben die Männer nur noch auf die, nicht pauschal, aber in vielen Fällen nur noch auf die erotische Beziehung aus sind und dann ihre Kraft ausspielen. Die Männlichkeit, die Paulus hier anspricht, sie ist eine Männlichkeit, die Jesus Christus zum Vorbild hat. Und Männer, die aufgehört haben, in der Hingabe, in der Selbsthingabe, in der Aufopferung gegenüber ihrer Frau zu leben, die kommen hier wirklich an die Grenze, müsste ich sagen, dessen, was sie sein sollen. Sie sind es dann nicht. Sondern in der Hingabe und Aufopferung schaut ein Mann danach, dass es seiner Frau gut geht. Ein Mann schaut danach, dass eben er praktische Verantwortung auch für seine Frau übernimmt, mit übernimmt. Er achtet sie und liebt sie in diesem Sinne. Paulus schreibt im Epheserbrief, ich nehme da nochmal Verse dazu, in Kapitel 5, 28, 29 nach neuer Übersetzung. So müssen auch die Männer ihre, müssen, hört übrigens ja, in dieser Übersetzung, so müssen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper, denn ein Mann, der seine Frau liebt, liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen Körper, im Gegenteil, er ernährt und pflegt ihn. So tut es auch Christus mit der Gemeinde. Also auch hier wieder dieses Bild. Christus und die Gemeinde und die Männer haben ihre Frauen zu lieben wie ihren eigenen Körper. So wie wir Fürsorge für uns selber, ja viel mehr noch. Wir sollen in der Selbsthingabe und Selbstaufopferung für unsere Frauen leben. Und deshalb für die Männer die Frage, würde Jesus so handeln? Wenn wir uns fragen, wenn wir unseren Frauen begegnen, frag dich ruhig, würde Jesus Christus jetzt meiner Frau gegenüber ein solches Handeln an den Tag legen? Hinten haben wir einen Büchertisch, der wird auf Ostern noch ein bisschen verschmälert, aber wir wollen da immer wieder auch ein paar Bücher zur Predigt ankündigen. Ein Buch, das meine Frau und ich auch gelesen haben, wir müssten es mal wieder tun, oder ich zumindest, aber das uns gedanklich sehr beschäftigt hat, ist von Emerson Eggerichs, ein amerikanischer Autor. Es gibt viele, viele Ehebücher, aber der hat diesen Vers 18 und 19 in dieses Buch hineingepackt, wo es heißt Liebe und Respekt. Ich denke, das fasst es zusammen. Männer wollen respektiert werden, geachtet werden und Frauen wollen geliebt werden. Und wo das nicht stattfindet, da kommt aus dieser göttlichen Ordnung heraus Unfrieden. Ich möchte jetzt nicht viel zu dem Buch sagen, aber es lohnt sich, dieses Buch zu leben. Wenn Frauen geliebt werden wollen, dann sehnen sie sich nach der Nähe des Gegenübers und Männer sehnen sich nach der Anerkennung des Gegenübers. Und das ist, was oft schief läuft, auch im Denken der Einzelnen. Aber wie gesagt, das ist nur die Empfehlung. Wichtig für diese Predigt ist mir, dass diese zwei Einzelfragen mitgenommen werden. Wie funktioniert das? Ich komme jetzt in die Zielgerade. Ich denke, wir können das nur leben, wenn wir uns dessen bewusst sind, was ist mein Part in dieser Aussage, die Paulus hat, wenn sich jeder auf seinen Teil konzentriert? Was meine ich damit? Wir sind in einer Zeit, in einer Welt, wo wir lernen, auf uns selber mehr und mehr zu schauen. Ich muss befriedigt werden. Ich will mein Glück suchen. Ich will schauen, dass es mir gut geht. Also eine selbstzentrierte, selbstfixierte Zeit. Paulus sagt genau das Gegenteil hier und das Wort Gottes macht das deutlich. Es geht nicht um die Selbstfixierung, sondern es geht auf die Fixierung des anderen hin, dass der andere wieder in meine Achtsamkeit, in meinen Vordergrund gerät Und dieser Vordergrund ist eben in der Ehe immer der Partner. Und wir denken oft, wenn er mir nicht mehr das bringen kann, was ich erwarte, was ich zu brauchen meine, dann ist es schwierig. Dann ist immer erst der andere schuld. Aber die Frage müsste doch ganz andersrum lauten, was kann ich in die Beziehung einbringen? Was braucht mein Partner? Ich denke, die verheiratet sind, die können sich selber testen, indem ihr euch fragt, was hat mich am meisten beschäftigt, als ich jetzt diesen Gedanken zugehört habe. War es dein Partner, der dir im Augenschein war, wo du gedacht hast, das müsste meine Frau, das müsste mein Mann hören? Und dann sind wir nämlich schon genau an dem Punkt. Wenn dich das mehr beschäftigt hat, dass du eben gedacht hast, was kann hier verändert werden, dass es mir etwas bringt, dann ist das eben nicht der Ansatz, den Paulus uns hier gibt oder das Wort Gottes gibt. Dann musst du deine Haltung ernsthaft überprüfen. Und seien wir eben nicht so schnell im Sagen, wenn der andere sich so und so verhalten würde, dann wäre es für mich auch einfacher, mich so zu verhalten. Das ist ja so schnell der Gedanke. Ja, wenn der andere so und so wäre, dann könnte ich auch. Es könnte ja durchaus sein, dass sich dein Partner genau so verhält, oder anders gesagt, es könnte durchaus sein, dass dein Partner sich nicht so verhält, wie du es dir vorstellst, weil du dich nicht so verhältst, wie du es tun müsstest. So. Dass genau du im Grund der Grund des Problems bist. Dass dein Partner nicht tut, wie du es gerne hättest, weil du nicht lebst, was du tun solltest. Ihr Männer liebt eure Frauen. Ihr Frauen ordnet euch in diesem biblischen Sinne in guter Art und Weise unter. Und dann haben wir dieses Rollenwirrwarr beseitigt. Dann findet jeder seine Bestimmung hier. Fazit. Ich möchte zusammenfassen, Römer 12, Vers 10. Da heißt es wohl die brüderliche Liebe, aber in der Mehrzahl geht es um die geschwisterliche Liebe. Sie steht über allem, ja, die Liebe steht über allem. Die brüderliche oder geschwisterliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Also, ich schaue, was hilft dem anderen. Ich möchte hier schließen, nehmt diese beiden Fragen mit, ihr Frauen, würde ich Jesus so begegnen und ihr Männer, würde Jesus so handeln. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Geschenk der Gemeinschaft, vor allem der Gemeinschaft mit dir, dass du uns den Weg ins Vaterhaus eröffnet hast, aber wir sehen auch die Schwierigkeiten, die diese gefallene Welt und die gefallenen kaputten Beziehungen und die gestörte Beziehung zwischen Mann und Frau und zwischen Mensch und Mensch mit sich bringt. Und du bist auch der Heiland, der diese Beziehungen heilen möchte. Und dennoch ist es immer wieder schwer und herausfordernd, über die eigenen Schatten zu springen, über die Lüge, dass der Feind gesagt hat, ihr selber seid wie Gott und dem Gott muss gehuldigt werden. Und wir müssen alles bekommen, was uns gut und wohl tut. Du lenkst den Blick weg von uns auf den anderen hin und das auch im Besonderen auf den, den du uns anvertraut hast, dem wir uns anvertraut haben im Ja-Wort. Hilf doch, Herr Jesus Christus, dass wir wieder in Beziehungen leben, die dich ehren, die dir die Ehre geben und die uns zurückführen zu deinen Bestimmungen. Und wenn wir in diesen Ordnungen leben, dürfen wir wissen, da du ein Gott der Ordnung bist, dass du eben Frieden schaffst durch die Ordnung. Herr, dazu befähige du uns und segne die Beziehungen, die da sind. Hilf du zur Heilung in den Beziehungen und hab Dank, Herr Jesus Christus, dass wir auch hier mit deinen Verheißungen, mit deiner Hilfe leben und rechnen dürfen. Amen.